Warum können wir heute die Früchte, einige Früchte des Feldes oder der Bäume oder der Sträucher bewundern? Weil sie am Strauch oder am Baum geblieben sind. Oder weil sie in der Erde gewartet haben, bis ihre Zeit so, ja, die rechte Zeit ist. Alles hat seine Zeit. Und Jesus weiß, wie viel Zeit er uns gibt. Keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit er im Diesseits hat. Aber eins darf ich euch sagen, er hat alles vorbereitet, dass es im Jenseits, in der Ewigkeit, keine Zeitbeschränkung mehr gibt. Also es ist etwas Vorläufiges, mit dem wir es zu tun haben. Da, wo du vielleicht sagst, meine Herren, jetzt werden die Zähne lockerer und das Haar fällt aus und die Falten kommen, obwohl ich sie gar nicht gerufen habe. Das ist alles eine vergängliche Geschichte. Der äußere Mensch zerfällt, so sagt es das Wort Gottes, aber der innere wird zu Tag von Tag erneuert. Und das bedeutet, wenn ich Erneuerung erleben will, dann heißt es für mich, dass ich dranbleibe an ihm, an Jesus Christus, dem Retter der Welt, dem Retter meines Lebens, dem Heiland meines Lebens, aber auch dem Lehrer meines Lebens. Und wir wissen, dass er nicht im Tode geblieben ist. Wir feiern das und wir feiern es eigentlich jeden Sonntag, weil es der erste Tag der Woche ist. Ja, der Sonntag ist der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung. Christus ist nicht im Tode geblieben und er lebt und er hat uns damit etwas gegeben und anvertraut, was wir nicht leichtfertig einfach so bestaunen sollten, hier und da wo es mal passt, sondern täglich wie einen Erfrischungsdrink, einen Trunk, der uns Erquickung schenkt, so sollten wir auch jeden Tag mit diesem lebendigen Gott unterwegs sein. Die Jünger in der damaligen Zeit, in der Lebenszeit, als er im Diesseits unterwegs war, Christus Jesus, der Herr, der Sohn des lebendigen Gottes, und denen verkündigen wir im Lied und in den Zeugnissen und auch jetzt in der Predigt. Er war unterwegs und er war jemand, der gerne auch weitergab, um was es denn ging im Entscheidenden. Und ich habe aus Lukas 9 den Predigttext mitgebracht, der mir selbst wieder sehr groß geworden ist. Lukas 9, ab Vers 10. Als die Apostel, also sprich die Jünger Jesu, zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes, und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Bis hierhin erst einmal. Die Jünger kommen aus einer starken Glaubenserfahrung, aus einer Sendung, die Christus, der Herr Jesus, beauftragt und befähigt und ausgestattet hat mit Vollmacht. Sie kamen von einer super Aktion zurück. Sie durften durch die Orte gehen, durch die Dörfer. Und da steht etwas weiter vorne, die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Also es ist etwas, was zusammengehört, das Verkünden des Reiches Gottes und die Wirklichkeit in Zeichen und Wundern damit zu rechnen und damit auch wirklich glaubend zu rechnen, dass auf dem Weg Zeichen der Heilung und des Neuwerdens geschehen. Das gehört zusammen. Das war bei Jesus nie getrennt. Und es ist auch nicht ersichtlich, dass es in der Beauftragung der Jüngerinnen und Jünger bis heute, also der Nachfolgerinnen und Nachfolger, zu denen wir gehören, dass das aufgehört hat, dass das eine gesagt werden soll und das andere nicht mehr stattfindet, sondern es gehört zusammen. Und es ist wichtig, dass wir das heute Morgen entgegennehmen. Wir leben in einer Zeit, die mehr denn je Menschen braucht, die glauben, dass Gott heilend eingreift, aber dass auch Menschen das Wort vom Kreuz, die gute Botschaft, die Freudensbotschaft hören dürfen und auch hören müssen. Ohne das Zusammenspiel beidem ist und wird was schräg. Also Jesus hört von seinen Jüngern, wo er natürlich wusste, was sie erlebt haben, weil er ja hineinsehen durfte in die Wirklichkeit des Geschehens. Und sie kommen zurück und sie berichten und sie sind natürlich angetan. Da, wo sie eine offene Tür gefunden haben, sind sie hineingegangen in die Häuser. Und dort haben sie zuallererst Folgendes gesagt: Friede sei mit diesem Haus. Der Segen Gottes des Allerhöchsten möge in diesem Haus wirklich ein- und ausgehen und er soll über diesem Haus stehen und somit über den Menschen. Ich sage das ja ab und zu, weil ich es selbst auch eintrainiere. Da, wo man hineingeht in ein Haus, da sollten wir auf den Lippen bereits halten und haben, dass wir den Frieden diesem Haus wünschen und den Menschen, die darin wohnen. Ich sage euch, es verändert sich das Gespräch. Es verändert sich die Sicht. Du kannst es auch runterbrechen und sagen, ich gehe jetzt in diese Tankstelle. Ich habe eigentlich nur eine Quittung, ich muss was bezahlen für das Tanken. Aber du kannst auch sagen, Herr, sei auch hier zugegen. Ihr glaubt gar nicht, was alles passieren kann an der Tankstelle. Unglaublich. Man kommt viel schneller ins Gespräch, als man denkt. Auf alle Fälle ist es so, dass das der erste Gruß ist und er stößt natürlich auf Reaktion. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in dem Frieden weiter bleiben, in der Weise nämlich, dass wenn dieser Friede eben nicht Erwiderung erfährt, eine Bejahung erfährt, dann darf der Friede, der in mir ist, von Christus geschenkt, trotzdem bleiben. Aber ich weiß, in diesem Haus, vielleicht in dieser Gegend, kann ich nicht so frei Zeugnis leben, wie ich es möchte. Aber ich kann ein Stück zurückgehen und sagen, okay, dann bleibt mir das erstmal verschlossen, aber ich kann trotzdem weiter für die Menschen und dieses Haus beten. Das gehört so dicht zusammen. Ich weiß nicht, wie dicht ihr das lebt und erlebt, wie viel an Alltag sich dazwischen mogeln will und das aus dem Blick ist und man irgendwelche Ratschläge gibt, irgendwelche Erklärungen sich selbst gibt. Aber nur Christus, der gekreuzigt und auferstanden, kann meinem Leben den Frieden geben, der mich in einen Heilungsprozess, in eine Heilung führt, die ja ein Ende in Christus selbst findet, wenn wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das heißt für mich, wenn vielleicht manche jetzt schon sich fast Kopfschmerzen gemacht haben, als ich vom Thema Heilung gesprochen habe, ach du Schreck, jetzt wird es ja ganz kompliziert. Ich bin davon überzeugt, dass da, wo Christus mit dir und mit mir unterwegs ist, da bin ich auf dem Weg des Heilwerdens. Durch Worte, durch das, dass er mich ansieht und ich Ansehen erlange. Und dass ich darüber den anderen, die andere, anders ansehen kann. Jesus hat also verstanden, sie waren wirklich tüchtig. Aber nicht tüchtig aus sich heraus, sondern aus der Beauftragung, aus der Begabung heraus, die Jesus geschenkt hat. Also nicht einfach machen, sondern auf Jesu Wort hin. Und sie kommen zurück und berichten. Und Jesus sagt, ihr habt euch eine Auszeit verdient. Ihr habt euch eine Auszeit verdient. Hier steht es im Text. Und er nahm sie und er zog sich zurück. Und es wird eine Stadt benannt, Bethsaida, um mit ihnen alleine zu sein. Also er hat sie im Blick. Da ist auch irgendwo auch eine Anstrengung gewesen. Sie sind erfüllt, aber sie sind auch müde. Und vielleicht war Jesus in dem Moment auch müde. Denn wenn man sich vergegenwärtigt, wie er diese Zeit genutzt hat und ausgekauft hat, das sucht man schon seinesgleichen. Ihn gibt es nur einmal. Jesus ist einmalig. Und andere hören von dem, was Jesus getan hat. Da, wo Jesus zugegen ist, auch in dir und in mir, da bleibt es nicht unerkannt. Ein Glauben, einen lebendigen Glauben, der kann nicht im Geheimen bleiben, weil er ansteckend ist. Er ist ansteckend. Du kannst machen, was du willst. Wenn die Lebendigkeit der Liebe Gottes in dir ist, dann wird das hörbar und erfahrbar und sichtbar. Und der andere, die andere, sie merken es, sie spüren es. Sie sagen, was ist bei dir anders? Was ist bei dir anders? Und so hören Leute und folgen in großen Scharen. Ich lese ab Vers 11, aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Also aus mit der Ruhe. Aus mit der Ruhe. Jetzt habe ich mir das doch so verdient mit meiner Truppe. Kennst du das? Jetzt einmal zur Ruhe kommen. Und dann passiert es. Die Scharen kommen um die Ecke. Das Telefonat kommt um die Ecke. Der Anruf oder vielleicht sogar der Besuch. Und du denkst im ersten Moment, der hat mir ja noch gefehlt. Vielleicht kennt ihr sowas. Nein, ihr kennt das nicht. Ihr schaut so entspannt zu. Nein, also ich glaube, dass wir das alle kennen. Und hier heißt es aber, die Leute merken es, dass er sich zurückzieht und sie folgen ihm im Scharen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Jesus wies sie nicht ab. Jesus weist nicht ab. Wenn du sonst nichts mitnimmst, heute Morgen, das darfst du wissen. Jesus weist dich nicht zurück, wenn du zu ihm kommst. Und er ist so genial, dass er sogar zu dir kommt. Er weist diese Scharen nicht ab, sondern spricht vom Reich Gottes. Das ist zuallererst. Er spricht zu dem Menschen, die da sind, zu dem, was in der Geschichte der Welt einmalig passiert. Gott, der Vater, schickt seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, auf das Rettung geschehen darf. Und er formuliert Folgendes. Ich möchte es verlesen, weil was heißt das, wenn er vom Reich Gottes erzählt? Jesus blickte seine Jünger an und die anderen und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch. Wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Aber euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt an allen Menschen gegenüber so, wie es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwas Besonderes an Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also das war eine Verkündigung in Kraft und in Autorität, die seinesgleichen sucht. Das war nicht nur leichte Botschaft, sondern es war eine kraftvolle, verheißungsvolle Botschaft. Und diese Botschaft wird den Menschen weitergegeben und Jesus verkündet das Reich Gottes. Im Reich Gottes wird all das so eine ganz andere Dimension haben. Der Letzte ist, wird der Erste sein. Und es werden Menschen an seinen Tisch geladen, die für sich sagen, wo haben wir dich überhaupt im Munde mit Namen geführt? Es ist ein Riesenvorrecht und ein Riesengeschenk, dass wir das Wort Gottes haben und dass Jesus uns reinen Wein einschenkt, nicht eine trübe Plörre. Und dass er uns auch damit konfrontiert, wie geht ihr mit den anvertrauten Dingen um? Und das höre ich zuallererst für mich selbst. Wort Gottes, gesprochen von ihm, zuallererst für mich selbst, als erster Hörer. Und ich nehme wahr, dass es wert ist, auch am Erntedank-Gottesdienst darüber nachzudenken, wie gehe ich mit dem Anvertrauten um? Wie gehe ich damit um? Bin ich vielleicht versteckt, doch der reiche Bauer, der eine größere Scheune baut und der darüber über Sicherheiten redet und dann sagt, jetzt hat meine Seele das an Erquickung und man hat sich's doch verdient. Jesus hatte einen sehr klaren Blick drauf. Häng dein Herz nicht an Dinge, die vergänglich sind, sondern häng dein Herz an mich. Und du wirst spüren und merken, wie dein Sehen auf die Situation der Welt und auf das Teilen in dieser Welt ein anderes wird. Denn die Verteilung in dieser Welt ist eine Katastrophe. Sie ist eine große Katastrophe. Und wir sollten im Kleinen, denn wir können nur das Kleine ja verantworten. Wir können nicht das Große verantworten, aber das Kleine können wir verantworten. Wir können uns die Frage stellen lassen, die Jesus jetzt hier aufgreift als Herausforderung. Denn Jesus erzählt vom Reich Gottes, wie ich es gerade verlesen habe, und lädt ein, ihn ganz anzunehmen als Herrn und Heiland. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großem Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf dem Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten, schick die Leute fort. Dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfe gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Es hat mich neu ins Nachdenken geführt. Es ist ja wahr, der Tag geht irgendwann zu Ende. Und irgendwann macht man sich Gedanken, und ich finde das sehr verantwortlich von den Jüngern, dass man denkt, Mensch, wie soll das jetzt hier weitergehen? Das muss ja irgendwie geordnet sein. Und Jesus war so in der Freude, in dem Tun, dass Heilung geschieht und in der Verkündigung des Reiches Gottes, in Befreiungsdiensten, dass sie wohl den Eindruck hatten, also wir müssen das jetzt mal in Ordnung führen. Also wo sind hier Gehöfe, wo sind hier Örtlichkeiten, wo sie übernachten können? Wir haben also sozusagen, und da sind wir groß drin, ich sage es mal für mich ganz persönlich, Jesus einen Vorschlag zu machen, wie er es denn machen soll. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich Jesus vorschlage, wie er es zu machen hat. Und er nimmt das ja an, er hört es ja, er unterbricht sie nicht. Das, was wir ja manchmal selbst kennen, dass wir sofort dann unterbrochen werden oder was, ja. Sondern er lässt sie ausreden, sie erklären, was sie vorhätten mit den Leuten zu tun. Und Jesus sagt ganz schlicht, ist nicht nötig. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da stehst du plötzlich. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Das ist doch alles organisiert. Da muss jetzt was zu Ende gehen. Ich habe mich gefragt, für uns vor Ort, ist es ein Wort Gottes für uns, mit dem, was wir haben, ganz neu zu sagen, wir wollen ganz bewusst noch anders von dem geben, was wir denn haben. Denn wenn Jesus sagt, gebt ihnen, ja, was ist denn dann im Hintergrund klar für ihn? Es wird da sein. Es wird da sein. Wenn Jesus uns sagt, teilt, wenn Jesus sagt in den Seligpreisungen, gebt, gebt sogar denen, die Böses beabsichtigen, aber gebt, investiert Liebe, dann dürfen wir von seiner Seite wissen, ich werde dafür sorgen, dass es geschieht. Aber bevor du sagst, wie die Jünger es dann beschreiben, ich lese weiter. Also er sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagen sie, wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei, Frauen und Kinder gar nicht dabei gezählt. Das ist verantwortliches Fragen. Ja, wie stellst du dir das denn vor? 5 Brote, 2 Fische. Bei 5000 Männern alleine, was 2 Männer wegfuttern. Und dann noch die Kinder und die Frauen und all die so dabei sind. Wie soll das geschehen? Sollen wir einkaufen gehen? In den Paralleltexten, es wird in Matthäus, in Markus, in Johannes berichtet, alle berichten von dieser Speisung der 5000. Und es ist hochinteressant, da wird dann also noch sogar aufgezählt, was sie an Geld haben. Es wird aber auch klar, diese 5 Brote und diese 2 Fische bringt eine einzige kleine Person. Im Johannesevangelium können wir das nachlesen. Ein Junge. Ein Junge gibt 5 Brote und 2 Fische. Was heißt das für die Zeit damals? Und was bedeutet das? Was für ein Risiko er eingeht, der kleine Knirps. Lass es ein Teenager sein, ist mir wurscht. Dass er die 5 Brote und die 2 Fische weitergibt. Ist das vielleicht mit der Witwe ähnlich? Wo Jesus sich frech, ich möchte es mal so formulieren, entschuldigt den Ausdruck, aber dem Kasten, wo gegeben wurde, gegenüber sitzt. Er setzt sich da hin und guckt. Er guckt, was reingegeben wird. Nicht irgendwie versteckt, so vorsichtig gucken, was gibt denn der? Sondern er sieht es. Und er sieht den Unterschied zwischen dem, dass jemand von seinem Wohlstand etwas abgibt oder auch jemand sagt, ich will ja eine neue Leidenschaft leben. Wenn es einen Ort gibt, wo Heilung ausgesprochen wird und Menschen gesunden, dann ist es der Ort, wo Gläubige zusammenkommen. Dann ist es auch der Ort der Gemeinde. Dazu gibt es uns. Also, sie meinen doch, dafür Sorge tragen zu müssen, unterwegs sein zu müssen. Und er sagt, nein, es geht weiter. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurden aufgesammelt, was übrig gewesen ist. Es waren 12 Körbe voll. Jesus gibt klare Anweisungen. Ich bin davon überzeugt, dass er es genauso heute tut. Weil ich das erlebe, aber weil ich auch manchmal das erlebe, was die Jünger erleben. Ich habe so viele Vorschläge, so viele Ideen. Aber sie lassen sich einladen, das zu tun. Die Menschen werden eingeteilt, sie werden in Gruppen eingeteilt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jesus ist nicht gekommen, seinen Willen zu tun. Und das ist das Entscheidende. Er ist ganz und gar gekommen, den Willen des Vaters zu tun. So dicht mit dem Vater zusammen zu bleiben, dass er versteht, was der Vater will und was der Vater tut. Er hebt seine Augen, er hebt seinen Kopf und weiß vom Vater, er wird geben. Denn er ist ein guter Vater, ein liebender Vater. der seinem Sohn das gibt, was er braucht und damit uns weitergibt, was wir brauchen. So sollen wir mit Jesus verbunden sein. Wir sind also herausgefordert. Du musst den Bus bekommen jetzt, ne? Du Guter. Alles Liebe dir. Wir sind herausgefordert, dass wir darin uns neu fragen lassen, jeder für sich. Wo habe ich mein Leben vielleicht für die Zeit, die mir noch bleibt, nochmal ganz neu auszurichten von ihm? Wo darf ich mich von meinem eigenen mehr verabschieden und mehr hören auf das, was Jesus bereithält? Denn er hält das Gute bereit, wo ich Versorgung erlebe. Und vielleicht siehst du das eher dein Platz, dass du auch da bist bei denen, die zugehört haben, was Jesus sagte, dass du erlebt hast, wie Heilung geschieht auch in deinem Leben durch Gebet von anderen zu Jesus hin. Aber dass du weißt, dass nur du alleine satt zu werden, das wäre egoistisch. Ich wünsche uns, dass wir in die Schule Jesu neu gehen und uns ganz konkret fragen, hier vor Ort, was sagt uns das von Jesu Seite? Gebt doch ihr ihnen zu essen. Und das andere tue ich dazu. Amen.